Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss und Dr. Burak Yildirim.
Ich habe mir gedacht, so eine Folge vom Urlaub, das ist die Folge des Dr. Burak Yildirim. Hier kann er mal alles abräumen und mal alles ausschütten. Endlich erfahren wir mal alles über dich und dein Praxisleben und was dich berührt und was du dafür tust, dass deine mentale Gesundheit trotzdem in Ordnung bleibt. Ja, quasi Mental Health Hygiene des Dockies. Da bin ich mal sehr gespannt, was da... Ah, ich habe da schöne Fragen an dich. Auf die bist du noch nicht vorbereitet, aber das macht gar nichts, weil ich glaube, Spontanität. Hallo lieber Burak, wie geht es dir?
Mir geht's super. Ja, spontan kann ich. Ich bin mal gespannt, was du so alles aus mir herausquetschen möchtest und vor allen Dingen, was du auch herausquetschen kannst.
Sei gespannt. Wir müssen uns um Ärzte kümmern und um ihre mentale Gesundheit im Praxisalltag. Ja. Das werden wir gleich tun. Fragen dich aber erstmal, wie war dein Mental Health Moment der Woche? In der Praxis, im Privatleben, wo auch immer.
Im Privatleben war der und schwierig. Das sind ja so, also wie sagt man immer so schön, du kannst mich nachts um drei wecken und wir kriegen auf jeden Fall die Blutung gestoppt. Aber dann gibt's so Dinge, wo du einfach als Vater denkst, boah, wie mache ich das? Wie rede ich mit meinem Kind? Ja. Wie kriege ich die Kurve? Wie ist das mit mir gemacht worden? War das cool? War das doof? Lange Rede, kurzer Sinn, es gab Zeugnisse.
Oh.
Ja. Also bei uns muss man immer dazu sagen, Zeugnis, also ich freue mich ja immer auf jeden Zeugnistag, weil zur Feier, und zwar völlig egal, welche Noten, gehen wir ja immer, ganze Familie, Mutter, Vater, drei Kinder, gibt's endless Büchershopping. Also das heißt, wir verteilen uns im Buchhandel und jeder darf so viele Bücher kaufen, wie er möchte. Und das zweimal im Jahr. Also jedes Mal, wenn es Zeugnis
ist. Das ist ja krass. Warte mal, ist noch ein Platz in eurer Familie frei?
Ja, auf jeden Fall. Also hier, ich zeig dir mal, weil ich habe es hier aufgebaut. Hier, das war zum Beispiel hier, guck mal, das war die Beute. Warte, jetzt muss ich kurz gucken. Das war hier die Beute von mir und meiner Frau.
Mhm. Und das Beute ist bei den Kindern noch überschaubar. Sieht ähnlich aus.
Ja, ja. Das ist noch überschaubar. Ist ja nur für den Urlaub. Mhm. Nee, aber es gab Zeugnisse und bei drei Kindern ist es natürlich so, die sind auch drei unterschiedlich und der eine macht mehr, der andere macht weniger und so weiter und so fort. Und unsere mittlere, die ist total entspannt unterwegs, also wirklich kaum gestresst. Du hast immer so ein bisschen das Gefühl, die muss auch gar nicht so viel lernen, damit sie auf ihre Noten kommt und also wirklich entspannt. Naja, wie es so ist, ich komme nach Hause. Die Maus begrüßt mich und ich merke natürlich sofort eine Reaktion, Mimik, Hautfarbe. Oh, es brennt. Ne? Meine Frau direkt, ne? Sag nichts, Ruhe.
Ne? Frag die ist schon nicht.
Genau. Ich so, ja, ich habe ja noch nie mal die Schuhe ausgezogen. Alles klar, kein Problem. So, dann gehe ich rein und so weiter und so fort und die hatten sich schon versucht, ein bisschen abzulenken und so weiter. Und dann habe ich so mir die Zeugnisse angeguckt. Ja, wussten wir, es war zu erwarten. Ah, wunderbar. Und dann habe ich das Zeugnis gesehen und wusste, alles klar. Darüber hat sie sich aufgeregt, weil sie in zwei Fächern nicht die Note bekommen hat, die sie sich noch vorgestellt hat.
Oh.
So, genau. Dann habe ich gesagt, ja, mach doch mal kurz Pause. Die hatten sich da so ein bisschen verkrümelt, also die mittlere und die kleine. Mach doch mal kurz Pause, lass uns doch mal kurz hier über eure Zeugnisse quatschen. Dann sagte meine mittlere schon, ich habe doch das Zeugnis gesehen. Soll ich mir das jetzt nochmal in deinem Beisein angucken? Sag ich, ja, weil wir wollen ja drüber, wollen wir nicht drüber reden? Nee, weil ich bin enttäuscht. Ja, sag ich, eben. Dann können wir doch drüber reden. Nee, habe ich jetzt keine Lust. So, alles klar. Teenager, kein Problem. Und ne, meine Frau dann, ja, du, klar, dann tauschst du dich ein bisschen aus, dann sagt sie, ja, kann man ja auch ein bisschen anders formulieren. Sag ich, ja, ich wollte einfach nur reden. Ich habe es doch gar nicht so bitter formuliert. Ja, aber das war so, sag ich, ich weiß, ich hätte ihr eigentlich sagen können, was ich will. Die war ja eh emotional schon auf Machete. Genau. So, dann ging der Nachmittag rum, dann kam der Abend und ich so, nee, ich muss das Gespräch suchen. Und so, dann habe ich gesagt, pass auf, Schatz.
Verrückt, ja.
Dann sag ich, so, lass uns doch mal quatschen. Ja, worüber willst du denn quatschen? Ja, sag ich, über das, da waren noch Noten dabei, mit denen du nicht einverstanden warst. Sagt sie, ja. Sag ich, warum? Warum warst du nicht einverstanden? Da sagt sie, ja, auf der einen Seite, weil mir die Lehrer jeweils gesagt haben, dass ich die Note bekommen könnte, auf die ich hingearbeitet habe, aber nicht bekommen habe. Mhm. Ja, sag ich, und das Zweite, mich interessieren diese Fächer nicht. Mhm. Ja, sag ich, und worüber bist du dann enttäuscht? Wie meinst du das? Ja, sag ich, was, also worüber bist du enttäuscht? Bist du über dich enttäuscht? Also hast du Leistung gebracht, die nicht respektiert wurde oder gewürdigt wurde? Oder bist du enttäuscht, weil dich eventuell jemand enttäuscht hat, in dem Fall vielleicht auch der Lehrer oder die beiden Lehrer? Mhm. Oder, weil wenn du über deine Leistung enttäuscht bist, das ist super, weil das kann man wunderbar kanalisieren und daraus kann man sich nochmal, ich sag mal, Stärke kriegen, entwickeln, bla bla bla. Sag ich aber, hast du die Leistung gebracht in einem Fach, was dich nicht interessiert und bist darüber enttäuscht? Nein. Sag ich also, kannst du dieses Fach abwählen? Dann und dann, wenn es ernst wird, weil für mich ist es immer nur ernst gewesen, wenn es tatsächlich um Punkte ging, nämlich ab der 12. Klasse, alles vorher war Larifari. Sag ich, kannst du das abwählen? Du sagst, das interessiert dich nicht, also willst du dich damit quälen, kannst du das abwählen? Ja, kann ich abwählen. Ja, sag ich, bub, erste Lösung. So, du guckst jetzt, dass du natürlich nicht völlig durchdrehst, und wenn es soweit ist, wählst du ab. Sag ich, das Zweite ist, du hast doch eine schlechte Erfahrung mit dem Lehrer X und mit dem Lehrer Y gemacht. Sag ich, was heißt das für dich? Was heißt das? Was ziehst du daraus für eine Lehre? Ja, dass ich mich beim nächsten Mal auf mich selber verlassen muss und nicht auf irgendwas, was mir zugesagt wird. Ja, sag ich, bumm, damit doch. Also machst du einfach dein Ding. Die Fächer, die dich nicht interessieren, wählst du ab. Die Fächer, die dich interessieren, wo du das Gefühl hattest, ich kann mich nicht auf eine Zusage verlassen, sondern ich muss am Ende des Tages liefern, da lieferst du ab. Sag ich, das ist ein Zeugnis, in dem Fall aus der 9. Klasse. Sag ich, da brauchst du keine Tränen vergießen.
Mhm.
Und er sagt, ja, weiß ich nicht. Ich hoffe. Ich wusste nur nicht, wie ich es halt angehen soll. Und ich habe nur gemerkt, wie sie dann A, mit diesem Gespräch nicht gerechnet hat und B, wie sie dann auch erleichtert war auf ihre Art und Weise. Und das wiederum hat mir ein gutes Gefühl gegeben, weil nochmal, ob das der richtige Weg ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie ich es für mich mit dem Wissen, was ich jetzt habe, bewerten würde. So, und das hat sie nicht. Sie hat nicht das Wissen, was ich jetzt habe, um in der 9. Klasse einzuschätzen, wie wichtig eine Note X und wie wichtig eine Note Y ist. Was sie einschätzen kann, ist, und ich glaube, das habe ich zumindest versucht zu vermitteln, dass sie, ich sage jetzt mal so ein bisschen, gewisse Sachen nicht von Dritten erwarten kann, sondern sie muss es lösen. Sie muss diejenige sein, die das Ganze dirigiert. Und gleichzeitig muss man nun mal meiner Meinung nach nicht jedes Fach gleichwertig betrachten, weil sie sind es nicht. Sie sind das nicht. Das Leben ist nicht so.
Nein.
Und deshalb wollte ich es einfach mal mitbringen, weil das Gespräch hatte, wie gesagt, so ein bisschen in mir genagt. Ich fand, es hat ihr geholfen. Und die Reaktion war einfach toll. Und deshalb habe ich gedacht, bring es mal mit. Für alle Eltern, die mit schulpflichtigen Kindern zu tun haben.
Verdammt gut. Sehr, sehr gut. Schön, dass du das mitgebracht hast und auch uns hast teilhaben lassen. Ich glaube, das ist genau das, was oftmals fehlt. Viele Dinge kann man irgendwie im Lehrbuch nachblättern. Es gibt ganz viele Kinder und Jugendliche und Erziehungsbücher, aber ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man sich so austauscht. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein guter Lösungsansatz. Hoffentlich trägt sie ihn mit.
Wir werden sie in der 10 sehen.
Werden sie in der 10 sehen, genau, wie es dann aussieht.
Und bei dir, wie war deine Woche?
Passt so ein bisschen, nicht ganz, aber ein bisschen auch dahin. Nämlich drüber nachzudenken, worüber man so nachdenkt und worüber man sich den Kopf so zerbricht. Und ist es wirklich notwendig, sich den Kopf zu zerbrechen? Oder schafft man Lösungen? Also es passt tatsächlich doch ein bisschen auch zu dem, was du gerade erzählt hast, aber anders gelagert. Ich habe auch jetzt pre-Urlaubszeit ein wenig in Büchern bzw. nach Büchern gesucht. Und ich bin ja so beides. Ich bin auf der einen Seite irgendwie immer noch teamgebundenes Buch. Und auf der anderen Seite mag ich auch alles, was mit Audio zu tun hat. Und auf der Bestsellerliste steht momentan, jetzt zeichnen wir ja auf, ich weiß nicht, ob es dann noch aktuell ist, auf 1 das neue Buch von Mel Robbins. Mel Robbins ist tatsächlich in den Staaten eine Riesenstar. Ist ein bisschen J.K. Rowling für Ratgeber, weil auch Mel Robbins war mit ihrem Mann in der Situation vor einigen Jahren, dass 800.000 Dollar Schulden irgendwie da standen. Und sie hat ein Prinzip erfunden, um da rauszukommen, um aktiv zu werden, um aus ihrer Situation etwas zu machen. Und das hat sie wunderbar geschafft und gibt jetzt Kurse, schreibt Bücher, Motivationsbücher, wie man wieder in die Gänge kommt, wie man letztendlich aus einer schier unsagbaren, blöden Situation wieder rauskommen kann. Und was die Psyche vor allen Dingen macht und wie man die Psyche motiviert, auch mitzuspielen bei dem sich wieder rausziehen aus einer beschissenen Situation. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben, das ist ein neues. Das heißt Let Them, lass sie. Und ich weiß nicht, jeder von euch wird wahrscheinlich da draußen, du bestimmt mit Sicherheit auch so Situationen haben, wo man dann da sitzt. Also Klassiker zum Beispiel. Freundeskreis und plötzlich merkt man, huch, die Freunde, die treffen sich ohne uns. Was ist denn da los? Wir sind nicht eingeladen oder ich bin nicht eingeladen. Bei Kumpels, Männerrunde, machen die irgendwie ohne mich. Dann fängt man an zu überlegen und denkt sich so, ja, die haben es falsch gemacht. Muss ich mit denen sprechen? Muss ich es ansprechen? Komisch irgendwie. Genauso Alltagssituationen in Beziehungen. Wo man so feststellt, irgendwann, irgendwie finde ich es ganz schön uncool, eine Verhaltensweise, wie sich meine Partnerin oder mein Partner verhält, anderen Leuten gegenüber zum Beispiel. Finde ich unangenehm. Spreche ich ihn drauf an oder spreche ich ihn nicht drauf an? Bei beiden Situationen würde jetzt Mel Robbins sagen, lass sie. Lass sie. Das heißt nicht etwas zu weg, nicht unbedingt etwas zu ignorieren, sondern das bedeutet einfach zu akzeptieren, dass man selber nicht immer im Mittelpunkt des Ganzen steht, egal wo. Und dass man manchmal in Situationen kommt, wo man einfach auch loslassen muss, wo man andere, und das ist vielleicht sowieso so ein klar, andere niemals beeinflussen sollte und auch nicht kann. Was man beeinflussen kann, ist das, was man selber verändern kann bei sich. Oder was man verändern kann, ist in solchen Fällen zu sagen, ja, ich lasse es gehen. Es gibt Gründe wahrscheinlich dafür. Und wenn jemand mir das sagen will, dann soll er mir das sagen. Aber wenn ich die ganze Zeit überlege, ist das eher Schwäche. Wenn ich für mich selber entscheide, lass sie, gibt mir das mehr Macht, gibt mir das mehr Selbstbewusstsein, gibt mir das mehr, ich entscheide für mich, ich entscheide für mein Leben. Darin steckt so ein bisschen eine Konsequenz logischerweise auch. Und darin steckt auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine gewisse Straightness. Aber darin steckt nicht unbedingt, nicht empathisch genug zu sein. Aber was schon klar wird in dem Buch, ich bin noch nicht ganz durch, ist einfach die Tatsache, dass wir uns manchmal viel zu viel Gedanken um andere machen. Und zwar immer und immer wieder, sei es für Mama, Papa, Kind, sei es für Oma und Opa, sei es für Vater und Mutter, sei es für Freunde, sei es für keine Ahnung. Und wir bleiben selber auf der Strecke. Und die Theorie ist auch, dass man sagt, wenn du das die ganze Zeit machst, dann bleibst du vor allen Dingen selber auf der Strecke. Deshalb musst du tatsächlich irgendwann an einen anderen Punkt kommen, wo du sagst, lass sie. Und ich finde das ein sehr, sehr schönes Buch und sehr interessant und sehr, sehr spannend und sehr fesselnd. Ist so ein bisschen vielleicht einfach auch so gerade mein Thema passt perfekt eigentlich in meine Welt gerade rein. Und ich fange an damit so ein bisschen zu arbeiten und merke, das Leben wird luftiger. Und ich kann ganz gut besser atmen und ich habe Kraft für die Dinge, die mich selbst betreffen. Ja.
Aber es ist ein schönes Beispiel, vor allem wenn man bedenkt, was sie eigentlich für einen Werdegang hat. Die ist ja ursprünglich Anwältin und hat sich dann, ja, ich nenne es mal, wie in der letzten Folge, hat sich dann zum Mental Health Performance Coach weitergebildet. Jetzt würden wieder alle sagen, was ist das denn für ein Job? Ja, genau der.
Genau. Kann man damit Geld verdienen?
Ja. Und auch da, ich glaube, wir könnten vor allen Dingen sehr viele Mental Health Coaches, bleiben wir mal dabei, benennen aus Übersee. Mel Robbins, nicht und übrigens nicht verwandt und nicht verschwägert mit dem, glaube ich, also wenn es Mental Health gibt, dem Robbins schlechthin, nämlich Tony Robbins. Aber wer ist denn Mel Robbins und Tony Robbins? Wer ist das denn in Deutschland?
Gute Frage. Es gibt die im Kleinen, die gibt es überall in jeder Stadt. Aber du hast recht, dass darum so ein Personenkult gemacht wird oder eine Marke, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht.
Genau, weil das hat keine Plattform.
Ja.
Also in unseren Breitengraden, muss man fast sagen. Aber auch da macht man uns gewisse Dinge einfach vor. Dann werden Bücher auf den Markt gebracht, Shows.
Ja.
Tony Robbins tourt durch die ganze Welt, kennt keine Sau, die da ist und hinterher sagen sie, der hat mich geheilt. Warum? Ja, ganz einfach. Weil allein die bloße Vorstellung, dass dieser Mensch, der mich nie gesehen hat, nie angefasst hat, das erste Mal dort sieht und das erste Mal anfasst, diese Person kann mir helfen. Jetzt stell mal vor, diese Macht auf einer seriösen Ebene, diese Macht erarbeitet man sich über diese verschiedenen Plattformen. Und wie ist ein Tony Robbins berühmt geworden? Ja, nicht indem irgendeiner gesagt hat, ich kenne Tony Robbins. Ja, ganz einfach, weil er Staatspräsidenten betreut hat, Sportler betreut hat, Musiker, Sänger und Schauspieler und so weiter.
Ja.
Genau. Das meinte ich letzte Mal auch und kann ich jetzt nur im Grunde wiederholen. Bietet bitte diesen Menschen eine Bühne, bietet eine Plattform. Weil der gemeine deutschsprachige, so nenne ich es jetzt mal bewusst, deutschsprachige Mental Health Performance Coach, der wird nicht so eine teilweise Show abziehen wie die Amerikaner. Der wird das auf einer anderen Ebene machen. Aber was ist das Ziel? Was ist das Ziel von einem Tony Robbins, von einer Mel Robbins, von einem Georg Robert, der das macht, dass es den Leuten besser geht.
Ja.
Deshalb bitte, bietet diesen Leuten eine Plattform. Schüttet sie mit Geld zu. Holt sie in die Vereine. Holt sie auf die Bühnen. Lasst sie reden. Lasst sie die Leute anfassen. Lasst sie die Leute bitte heilen. Woo!
Ihr könnt uns auch live im Podcast buchen, wenn ihr wollt.
Genau, für Motivationsreden.
Ja, genau. Ja, Jetzt bist du dran, lieber Burak. Also, dass der Marburger Bund schon noch ein Stück weit hinterher ist und überlegt, wie können wir denn unsere Ärzte, wie können wir denn denen helfen? Ja. Was machen wir denn denen? Was machen wir denn? Wie fordern wir die denn auf, dass sie was für ihre mentale Gesundheit tun? Und wie schaffen wir denn da Räume und ein Angebot letztendlich einfach auch? Und da sind wir so ein bisschen bei dem Thema nur ganz anders gelagert wie bei letzter Woche, als wir gesagt haben, wir sind da mit Jude Bellingham auch noch nicht so weit und beziehungsweise, dass wir immer noch große Leuchttürme brauchen, die sagen, kümmert euch um die mentale Gesundheit, kümmert euch für, ja, kümmert euch darum, dass da auch genug Raum ist. Geht's hier gerade so weiter? Bei den Ärzten nämlich. Und da wäre für mich jetzt zum Beispiel schon mal gleich die Killerfrage, wie ist das denn eigentlich, wenn man als Mannschaftsarzt, ich komme dahin nochmal ein bisschen in deine Vergangenheit zurück, ich habe auch eine zweite Frage später noch für deine aktuelle Situation, aber wie ist denn das, wenn man eine Situation auf dem Platz hat, das ist ein junger Spieler und im schlimmsten Fall rennt man dahin und weiß ganz genau, scheiße, der steht jetzt nicht mehr auf, den kann ich gleich mit ins Krankenhaus nehmen, dann gucken wir uns den ganzen Mist an. Und wahrscheinlich ist es genau der Kreuzbandriss, den ich vermute, wenn das denn alles ist. Was macht das dann mit einem Arzt? Was macht das mit dir als Mensch? Und wenn es vielleicht einfach auch ein Spieler ist, den du ganz, ganz lange kennst, der vielleicht sogar schon das zweite Mal so eine Verletzung hat, was geht dann in einem vor? Und wie kriegt man es hin, dass man dann einen Tag Pause hat am Sonntag und am Montag wieder in den Laden geht, der einem selbst gehört und Menschen behandeln muss?
Ja, herrlich. Herrliche Frage. Und absolut verblüffend, wirklich verblüffend. Ich muss es nochmal sagen, ich habe es letzte Woche gesagt, wir führen Vorgespräche, tauschen uns aus. Aber das ist eine Frage, wo ich einfach sage, das Universum ist echt klein. Und Gedanken sind Kräfte. Diese Frage, oder anders, diesen Fall, exakt wie du ihn jetzt beschrieben hast, habe ich diese Woche von einem Kunden in der Praxis nochmal zu hören bekommen.
Krass. Ach,
weil
krass.
Es gab natürlich einen Fall, wir sind ja in Pulheim, also so im Bermuda-Dreieck zwischen Düsseldorf, Leverkusen und Köln, haben aber natürlich sehr viele Kölner Anhänger, die bei uns in der Kundschaft sind, weil es einfach am nächsten dran ist. Und ich hatte diese Woche einen Herrn da, der mich auf eine Szene und auf eine Verletzung hingewiesen hat und nochmal gefragt hat, wie war das eigentlich für Sie damals? Nämlich die Verletzung von Florian Wirtz. Bayer Leverkusen, 1. FC Köln, März 2022. Genau diese Szene. Ich komme auf den Platz, weil der Spieler so, wie man so schön sagt, gewunken hat, dass wir wussten, da muss was passiert sein. Komm auf den Platz, der Spieler guckt dich an und du weißt ganz genau, der hat sich böse verletzt. Dann bist du da, der Spieler sagt nur, du musst mir helfen. Das ist schon ein Satz, der ganz ungewöhnlich ist. Das ist ein ganz ungewöhnlicher Satz. So, und dann weißt du sofort, alles klar, und dann geht's los. Ne? Dann sagt er, ne, sag ich, pass auf, ne, du versuchst ja immer so ein bisschen beruhigend einzuwirken, weil, wie wir ja wissen aus den Medien, weil ja mittlerweile einiges da auch gläsern ist, er hatte sich bei dieser Szene damals gegen den SFC Köln das Kreuzband gerissen. Und sagte auch auf dem Platz, nachdem wir so ein bisschen beruhigt hatten und gesagt haben, pass auf, ne, durchatmen, atmen, ganz wichtig. Ne? Was hast du gefühlt? Und dann sagte er, es hat im Knie geknackt und ich kann mein Knie nicht mehr bewegen. Ne? Sag ich, alles klar, pass auf, wir holen die Trage, auch völlig egal, ob du das jetzt in dem Moment willst oder nicht, ne, sondern wir holen die Trage, du kommst runter, wir gucken uns das in aller Ruhe an. Und das war natürlich auch in eine sehr knifflige Situation dahingehend, weil einige werden ja wissen, wie damals der Transfer von Florian Wirtz vom 1. FC Köln zu Bayer Leverkusen stattgefunden hat. Das wurde ja auch in den sozialen Medien auf Fanebene ich nenne es mal gefeiert, ja, um es mal so auszudrücken. Und das war dann auch auf der Seite am Kölner Block und so weiter und so fort. Und da kamen natürlich einige Sprechchöre, die sehr hart waren, aber gehört halt alles dazu. Und was sich dann abspielt, das ist schon verrückt im Nachhinein, weil man eigentlich, so wie es jetzt in der retrospektiven Ansicht beschreiben kann, so spielte es sich auch unmittelbar danach ab. Das heißt, du wusstest, der Spieler hat sich böse verletzt. Du weißt, dass das ein absoluter Granatenspieler ist, weil zu dem Zeitpunkt, zumindest auf Bundesliga-Ebene, war er Granate. Und du weißt, er wird wahrscheinlich länger ausfallen. Das heißt, du begleitest die gesamte Reha. Und der Spieler muss, weil das nun mal auch der Anspruch ist, natürlich wieder fit werden. Aber idealerweise wird er besser als vorher. Und das ist eine Challenge, die zwar jeder gerne auf Instagram mit einem Hashtag immer wieder versieht, nämlich Comeback Stronger, und in der Realität kaum erreicht. Weil die meisten kommen nicht mehr auf dem Niveau zurück, auf dem sie waren, geschweige denn, dass sie besser zurückkommen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich in der Reha-Betreuung, weil oft wird die Reha relativ stringent abgewickelt. Und dieser Fall war so speziell, auch in der gesamten Entwicklung, wie es nach der Operation mit ihm weiterging. Dann kam auf einmal irgendein Kuriosum um die Ecke, dass er doch vielleicht noch bei der WM in Katar, die ja damals im Winter stattgefunden hat, ja eventuell noch mitspielen könnte. Und das sind alles so Dinge, über die du dir als Arzt Gedanken machen musst, weil du ab einem gewissen Punkt weißt, dass der Spieler nicht reif sein wird, um eine WM in Katar zu spielen. Vor allen Dingen, wenn er sie denn als Tourist, ich sage das bewusst in dieser Formulierung, weil das war die WM, wo man, glaube ich, das erste Mal 26 Spieler nominieren durfte. Und er wäre der 26. gewesen und hätte als Tourist angereist. Das heißt, mit wenig Training, ohne Spielpraxis und das bei einer WM. Und gleichzeitig weißt du, dass er dir dann nicht zur Verfügung steht für deine Bundesligamannschaft. Und das sind alles so Dinge, die einen interessanterweise sehr, sehr lange begleiten, weil man sich auch gegen sehr viele Stimmen durchsetzen muss.
Interessen
die,
auch.
Mhm. Ja, um es auch so zu formulieren, völlig korrekt, die fachlich das nicht beurteilen können. Und das ist schwierig. Sehr herausfordernd. Mir hat das immer sehr großen Spaß gemacht. Macht es heute noch. Also, wenn ich merke, dass die Meinung, die ich vertrete, und ich habe mir eine Sache angewöhnt, ich kann nicht immer richtig liegen. Das geht nicht, weil ich bin Gott sei Dank kein Übermensch. Was ich aber machen kann, ist, dass ich versuche, so viele Informationen wie nötig für die aktuelle Stellungnahme zusammenzubringen und, was ja in unserem Bereich sehr wichtig ist, für eine perspektivische Stellungnahme. Weil ich sag mal, wenn einer verletzt ist, heißt es, wann wird der wieder fit? Das heißt, ich muss beide Stellungnahmen schon vorbereitet haben. Und je besser ich vorbereitet bin, umso sicherer ist natürlich mein Auftreten und umso wirkungsvoller sind meine Argumente. Und wenn ich eins gelernt habe, dann ist es, dass im Fußball, vor allen Dingen auf medizinischer Ebene, die meisten nicht vorbereitet sind. Und deshalb kann ich eigentlich immer mit recht viel Tamtam und recht viel Rückenwind meine Stellungnahme sozusagen oder meine Stellungnahme positionieren. Aber dafür muss ich natürlich sehr gewissenhaft mit den Informationen umgehen, die ich dort habe, weil am Ende habe ich nur einen Klienten. Das ist der Spieler. Der Spieler ist mein Klient, nicht der Vater, nicht der Präsident, nicht der Trainer, nicht der Manager, nicht der Berater. Es geht für mich immer nur um den Spieler. Und das heißt für mich, dass ich alles, was ich für die aktuelle und für die perspektivische Situation vorbereite, immer im Sinne des Spielers machen muss. Weil das verlangt er von mir.
Klar, aber wie ist es dann für dich? Also du hast jetzt den Job hinter dir. Ich sag mal, der Spieler ist verletzt. Du hast ihn versorgt, der ist im Krankenhaus. Meistens am Wochenende. Montag das ganze Spiel, um Sicherheit zu kriegen. MRT, das ganze Programm.
Mhm.
Was machst du am Sonntag? Wie gehst du am Sonntag damit um? Wie räumst du dich wieder auf, damit du am Montag wieder klar bist und du siehst die MRT-Bilder und sagst, scheiße, bestätigt, Kreuzbandriss, nächster Schritt, ich muss den Verein informieren, muss vor allen Dingen den Spieler informieren und muss ihm aufzeigen, wie es jetzt weitergeht. Aber diese Zeit dazwischen, also eigene Verarbeitung, ist ein junger Spieler, junger Kerl, ist gerade jetzt gut, dass es natürlich jetzt im Fall der besonders krass ist, ein ziemlich übler Transfer gewesen im Grunde genommen, dann wenn man an Köln denkt, zu Bayer Leverkusen, man konnte ihn nicht halten, also sehr viel Emotionalität irgendwie in der Mathe drin, das weiß man natürlich auch als Vereinsarzt des neuen Vereins dann. Aber wie räumst du dich dann am Sonntag auf?
Also erstmal muss ich sagen, je nachdem, wann das stattfindet, gibt es die Diagnose schon noch am selben Abend.
Okay.
Weil dann hat man immer, also man hat eigentlich ein Netzwerk, das man dann auch am Wochenende anzapfen kann, gerade bei der Thematik Verletzung, also gröbere Verletzung, weil eigentlich ist dann so, wenn du am Wochenende die Diagnose hast, bist du am Montag schon im OP. Also das ist so ein bisschen die Idee. Aber es gibt ja zwei Varianten. Einmal die Variante, mal angenommen, es passiert an einem Samstag und du machst am Sonntag die MRT. Dann hast du ja die Situation Sonntag auf Montag, als halt nur in dem Fall Samstag auf Sonntag. Und dann gibt es die Variante, du machst es noch am selben Abend, dann hast du immer noch den Tag später zum Revue passieren. Das ist meiner Meinung nach auch ein bisschen wichtig, weil man ja auch gedanklich etwas aufräumen muss. Das war für mich am Anfang sehr aufregend, weil ich ja, wenn man sich so meine Vita anguckt, habe ich ja sehr, sehr früh mannschaftsärztlich arbeiten dürfen. Und wie man dann aber automatisch auch an der Vita dann sehen kann, kann ich zu dem Zeitpunkt, ich sage es mal etwas überspitzt, noch nicht alles gewusst haben. Und trotzdem durfte man aber oder musste viel mehr, weil es erwartet wurde und weil man das auch von sich selber erwartet hat, Entscheidungen treffen. Und ich habe es für mich eigentlich immer genauso, wie ich es auch als Trainer gemacht habe, weil du da sehr schnell reagieren musst, Entscheidungen treffen musst, die das Spiel in eine Richtung oder in die andere lenken können. Genauso ist es eben auch im diagnostischen Fall. Ich war da für mich eigentlich immer relativ entspannt. Dahingehend, dass ich mir meiner Verantwortung bewusst war und gleichzeitig aber auch mir selber immer auch klar gemacht habe, hast du alle Infos, um eine Entscheidung treffen zu können? Wenn ich die nicht hatte, dann habe ich auch ganz klar gesagt, nee, pass auf, uns fehlt da einfach noch was. Und das müssen wir noch erledigen. Und ansonsten haben wir speziell bei Bayer Leverkusen, wo ich die meiste Zeit ja als Mannschaftsarzt neben dem DFB gearbeitet habe, muss ich sagen, immer so ein kleines Konsortium. Das heißt, wir konnten immer mit 2, 3 Leuten die Köpfe zusammenstecken. Ich habe zwar immer gesagt, jeder muss dann für seinen Bereich den Kopf hinhalten, ist ja selbstverständlich. Der Orthopäde muss seinen Teil leisten, der Physio eben dann den anderen etc. Aber wir hatten so ein kleines Konsortium mit 2, 3 Leuten und da haben wir uns dann beraten, waren uns dann einig, das ist der Weg. Und wenn wir uns nicht einig waren, dann war es halt häufig so, dass die besten Argumente gezählt haben. Und das ist auch sehr wichtig, weil man ist selten im ärztlichen Bereich wirklich Alleinunterhalter oder gar eine Ein-Mann-Armee oder eine Ein-Frau-Armee. Man hat immer die Möglichkeit, sich zu also auszutauschen, ob das mit Kollegen ist, die in einer anderen Klinik arbeiten, ob das mit Kollegen sind, die in der gleichen Praxis arbeiten. Und da ist es halt unheimlich wichtig, dass man da auch mal ruhig seinen Frust, vielleicht auch seine Unsicherheit oder eben auch ganz bewusst seine Sicherheit einmal kurz reflektieren lässt.
Ist es aber auch so, kann man sich das so vorstellen. Ich meine, ich merke du, das ist schwer, ein wenig schwer aus dir rauszukitzeln. Aber ist es dann so, dass man, ist da auch Raum dafür da, dass man sagen kann, scheiße, Leute, der ist 19. Keine Ahnung, ob der nochmal so auf die Füße kommt und noch wieder so gut wird, wie er mal war, siehe Musiala zum Beispiel, ne? Der kommt ja auch nicht wieder richtig in den Tritt nach seiner schweren Verletzung. Tut mir total leid, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Es geht mit mir nach Hause, es geht mit mir auch irgendwie in die Nacht rein und so weiter. Ist da Raum für solche Sätze auch, dass man sich so austauscht und dass man so darüber redet, sich das mal einfach von der Seele redet? Oder ist das eine Typfrage und du brauchst das vielleicht gar nicht so sehr?
Nee, selbst wenn es eine Typfrage wäre, aber jeder braucht das. Weil man weiß ja, man trifft, also nochmal, für uns ist ja die entscheidende Frage immer, geht es um Leben oder Tod? Also das meine ich jetzt wortwörtlich. Ne? Also wir haben ja diese Situation nun mal. Jeder hat die Situation in seiner Ausbildung, Weiterbildung, tagtäglich in seiner Arbeit. Die Frage, geht es um Leben oder Tod? Jetzt ist es natürlich so, dass man das auch immer so ein bisschen runterskalieren muss. Ne, natürlich geht's Gott sei Dank im Fußball selten um Leben oder Tod, außer es fällt, was ja immer mal in den Medien kriegt man das ja schon mal mit, dass jemand dann auf einmal ein plötzliches Herzversagen hat. Das ist aber sehr selten. Worum es aber schon geht, das sind schwere Verletzungen und dann geht's schon darum, wie du schon richtig formuliert hast, schaffen wir das? Kommt dieser Spieler so zurück, wie wir uns das vorstellen? Vor allen Dingen schaffen wir das selber, weil es gibt ja auch viele Ärzte, / medizinische Abteilungen, die sourcen ihre Spieler out, wenn ich das mal so sagen darf. Also mit anderen Worten, mach bitte deine Reha da oder da. Ja. Und das ist auch nochmal ein wesentlicher Punkt. Kannst du tatsächlich abgeben? Kannst du delegieren? Bist du dir im Klaren, was du selber kannst und was andere besser können? Und das sind alles so die größeren Fragen. Und aber natürlich gibt es die Frustrationsmomente. Hatten wir einen anderen Fall, also wirklich völlig, völlig gaga, dass wir einen Fall hatten, da hat ein Spieler einen Ermüdungsbruch im Sprunggelenk gehabt. Aus dem Nichts. Also wir konnten nicht erklären, wo dieser Ermüdungsbruch herkam. Und haben diesen Spieler wirklich von Pontius und Pilatus, wir haben ihn überall vorgestellt. Und die Kollegen, absolute Spezialisten auf ihrem Gebiet, also weltweite Spezialisten, die haben die Hände gehoben und haben gesagt, so nach dem Motto, ey, musstet ihr mit dem Spieler zu mir kommen? Konntet ihr nicht woanders hingehen? Weil sie hatten keinen Plan. Sie wussten nicht, wie sie diesen Spieler behandeln sollen. Dann sind wir, das muss man sich hinterher, wenn ich mir das vorstelle, das war eine unglaubliche Geschichte. Dann kamen wir nach dieser ganzen Expertenrunde, saßen wir da und haben uns angeguckt und dann habe ich gesagt, Leute, euch ist doch klar, dass wir niemanden haben, der diesen Spieler heilen möchte. Ja, so kann man das doch nicht formulieren. Sag ich doch. Egal wo wir waren, jeder hat gesagt, bleib mir mit diesem Spieler weg. Operieren möchte ich den nicht. Konservativ wird das nichts. Und dann haben wir da gesessen, haben wir gesagt, was würden wir tun, wenn wir die letzte Instanz wären, die wir übrigens waren, de facto. Was würden wir tun, um diesen Spieler zu heilen. Und dann haben wir fast schon autodidaktisch, weil nochmal, wir hatten von allen Experten, hatten wir keine Hilfe. Wir hatten keine Hilfe, auf die wir uns verlassen können.
Das ist Wahnsinn.
Dann haben wir autodidaktisch einen Therapieplan gemacht und haben diesen Spieler wieder hinbekommen, dass der heute noch Fußball spielen kann. Im Nachhinein, also muss ich wirklich sagen, das war keine medizinische Leistung, sondern es war eine rein mentale. Mhm. Weil der Spieler hat ja mitbekommen, dass jeder, bei dem er war, ihm gesagt hat, geh bitte. Also etwas überspitzt formuliert. Ne? Mhm. Geh bitte. Das heißt, der Spieler musste eigentlich davon ausgehen, dass er nie wieder Fußball spielen kann. Und nachdem wir dann gesagt haben, hey, weißt du was, die Spezialisten haben alle keine Ahnung, aber wir haben einen Plan. Da mussten wir den Spieler davon überzeugen, dass der Spieler sagt, ihr Knallköppe, alle haben keinen Plan und ihr wollt einen haben, aber der Spieler hat genau das Gegenteil gesagt. Der hat gesagt, keiner weiß, wie man mir helfen kann, also machen wir das. Und das hat auch noch wunderbar funktioniert. Also wirklich, das war ein sensationeller Fall. Und deshalb ist natürlich Raum in alle Bereiche für Frust, für Ärger, für Euphorie, für Wahnsinn, um es mal so zu formulieren. Und damit muss man auch raus. Damit muss man sich auch mitteilen, weil man das nicht alles mit nach Hause nehmen kann. Also ich kann sehr viel mit nach Hause nehmen, weil ich, Gott sei Dank, ein sehr stabiles, sehr verständnisvolles Umfeld habe. Aber es gibt einfach Dinge, die darf man nicht mit nach Hause bringen, weil sie einen dann fast 24/7 umtreiben. Ja. Und das strahlt man aus. Das riecht dein Umfeld, das sieht dein Umfeld. Und man muss eine Thematik natürlich schon auch beherzigen. Und ich glaube, die kann jeder nachvollziehen, der auch nur, sei es zur zahnärztlichen Kontrolle geht oder zur Herztransplantation. Wenn du den Raum betrittst als Arzt oder Ärztin, du musst Selbstvertrauen ausstrahlen.
Ja.
Du musst Seriosität ausstrahlen. Du musst Verlässlichkeit ausstrahlen und vor allen Dingen eine gewisse Form der Kompetenz. Und eins habe ich gelernt und deshalb arbeite ich auch nicht mit diesem Accessoire. Dafür brauchst du keinen Kittel. Sondern du musst wissen, was du tust.
Ja.
Und vor allen Dingen musst du, so einfach sich das anhört, du musst in der Lage sein, dich in diese Situation gänzlich hineinzumanövrieren. Und jetzt kommen wir natürlich zu einem Punkt, der total schwierig ist und deshalb ist das auch ganz toll. Auf der einen Seite, dass der Marburger Bund so ein Symposium macht. Die Realität sieht für viele Kollegen natürlich weitestgehend anders aus. Weil du hast einen immensen Zeitdruck, gleichzeitig einen immensen Personalmangel. Und beides führt natürlich nicht dazu, dass du, ja, von perfekten Ergebnissen will ich gar nicht sprechen. Aber du musst eigentlich fast schon bereit sein, ein durchschnittliches Ergebnis zu liefern. Und das wird meiner Meinung nach dem Thema Gesundheit, ob es körperlich, auf körperlicher Ebene ist, auf organisch, psychischer, mentaler Ebene. Aber ich bin der Meinung, dann wirst du deiner Rolle nicht gerecht und du wirst vor allen Dingen deiner Kundschaft nicht gerecht. Und dann ist egal, ob das der Florian Wirtz ist in dem Fall oder ob es die Tante von Florian ist, die ein ganz anderes Thema hat. Und deshalb finde ich, sollte es bei diesen Themen, und es gab ja einige Themen bei diesem Symposium, wo es ja auch darum geht, was passiert eigentlich mit den medizinischen Fachkräften, die selber durch ein Ereignis im Klinikalltag oder durch eine Entscheidung, die sie getroffen haben, selber traumatisiert oder psychisch belastet werden. Also dieses sogenannte Second Victim Phänomen.
Mhm.
Und weil entweder zieht man sich raus und sucht selber professionelle Hilfe, weil man das Gefühl hat, man ist krank und ich brauche Unterstützung. Oder aber man versucht das während der Tätigkeit, wo man ja für andere weiterhin da sein muss, wo man Entscheidungen treffen muss, wo man Richtungen geben muss, Zuversicht vor allen Dingen, das für sich selber zu lösen. Und das ist natürlich in so einem Umfeld, wie wir es gerade haben, wie wir es vor allen Dingen leider eben auch jetzt immer mehr bekommen. Und ich möchte das Thema der Gesundheitsreform frisch verabschiedet nicht zu oft erwähnen. Aber das wird natürlich nicht dazu führen, dass man weniger Zeitdruck hat. Und es wird auch nicht dazu führen, dass man mehr Zeit für Entscheidungen hat und gegebenenfalls auch für sich selber, sondern im Gegenteil, das wird eher dazu führen, dass das alles noch ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt. Und umso wichtiger ist es aber, und deshalb sind natürlich diese Veranstaltungen absolut wichtig, dass man sich dessen bewusst wird, dass wir eben nicht nur einfach funktionieren müssen, sondern dass unsere Entscheidungen, vor allen Dingen auch unsere, einfach meistens auch die Ausstrahlung, das Reden, wie geben wir uns, dass das für viele Menschen eine unheimliche Tragweite hat und einen unheimlichen Impuls. Und da müssen wir versuchen, noch strukturierter auch, ja, ich sag mal, bewusst vielleicht sogar in die Betriebe reinzugehen. Also, dass man auch da dem Personal klar macht, das ist wichtig, wir sind für euch da und das sind die Möglichkeiten, wie ihr davon partizipieren könnt.
Ich finde, das ist ein ganz schönes Schlusswort und ein schönes, schöner Appell auch an den ein oder anderen Arztkollegen da draußen. Und alle, die im weitesten Sinne damit zu tun haben, gebt dem ganzen Raum und sorgt dafür, dass da auch wirklich genug Augenmerk drauf gelegt wird. Danke erstmal dafür für eine sehr reflektierte Folge und auch nochmal ein bisschen Deep Dive in deinen Alltag. Ja, danke erstmal dafür. Und jetzt ist es so, dass wir eine kleine Pause machen über den Sommer hinweg. Der Docky ist im Urlaub und braucht das und der Mikey braucht das auch.
Auf jeden Fall.
Und wir hören uns wieder Ende August, ist das richtig? Ich meine, wir hören uns Ende August wieder. Ich schreibe das Datum aber noch in die Shownotes rein. Das werden wir gleich nochmal eruieren. Genau, habt einen fantastischen Sommer. Lasst es euch maximal gut gehen. Und dir, lieber Burg, und der Familie einen tollen Urlaub und komm erholt wieder zurück.
Herzlichen Dank, das wünsche ich dir auch. Schöne Zeit, auch unseren Zuhörern natürlich. Bleibt uns gewogen. Die ein oder andere Folge, die wir schon aufgenommen haben, ist ja eh zeitlos. Und deshalb kann man, glaube ich, da auch ein bisschen sich durcharbeiten über den Sommer. Und dann freuen wir uns auf weitere neue Folgen ab Ende August, Anfang September.
So wird es sein. Also, schönen Sommer, schönen Urlaub und bis ganz bald.
Bis bald. Ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Good Will Run. Wir denken Marken neu.